herzlich willkommen bei unserer Sendung Einfach Leben. Mein Name ist Andrea Woltkowiak und heute dreht sich alles rund um das Thema Erste Hilfe und Schulsanitäter. Ich begrüße Sie heute nicht aus dem Studio in München, sondern aus Grafing. Genauer gesagt bin ich in der Georg-Huber-Mittelschule zu Gast. Hier werden nämlich derzeit Schüler in Erste Hilfe ausgebildet und zwar von Felix Höpfel. Er ist der Landesausbildungsleiter für die Malteser in Bayern und koordiniert auch die Ausbildung der Schulsanitäter. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Aber klar, gerne.
Und dann begrüße ich auch noch Marco Sefke. Er ist 14 Jahre alt, hier Schüler an der Schule und nicht nur fit in Erste Hilfe, sondern auch Schulsanitäter. Hallo.
Grüß Gott.
Und Marco ist der Teamleiter von insgesamt 9 Schulsanitätern und deshalb auch für alles verantwortlich, was sich sonst noch so hinter den Kulissen abspielt. Und du erzählst uns gleich mal, wie das so ist, ein Schulsanitäter zu sein.
Ja, erzähle ich euch gleich.
Das alles hören Sie heute bei uns in der Sendung Einfach Leben. Unser Thema bei Einfach Leben ist heute Erste Hilfe und Schulsanitäter. Aber an den Schulen werden nicht nur Schulsanitäter ausgebildet, sondern ganze Klassen in Erste Hilfe geschult. Felix Höpfel ist bei mir zu Gast. Er ist Landesausbildungsleiter für die Malteser in Bayern. Seit wann gibt's das denn, dass ganze Schulklassen im Prinzip in Erste Hilfe geschult werden?
Das begann so 1986, wurden Entscheidungen getroffen. 1996 wurden die Entscheidungen auch vom Kultusministerium als Empfehlung umgesetzt, dass jeder bayerische Schüler ab der 8. Klasse eine Gelegenheit zum Erste-Hilfe-Kurs bekommen soll. Und es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber so seit einigen Jahren gibt es wirklich häufig Vertreter von Hilfsorganisationen an den Schulen oder eben auch Lehrkräfte, die als Rotkreuzler, als Malteser, als Johanniter diese Kurse geben können. Und auf die Art und Weise erreichen wir heute sehr, sehr viele Schüler in Bayern.
Es gibt es hier an der Schule nicht nur die Leute, die in Erste Hilfe geschult wurden, sondern welche, die wohl sagen, Mensch, das hat mir richtig Spaß gemacht, ich möchte Schulsanitäter werden. Wie sieht da die Ausbildung aus und was müssen die dann machen?
Also wir haben heute hier einen Erste-Hilfe-Kurs gegeben. Die 6a hat jetzt einen Kurs gekriegt für alle Schüler. Und wir haben die Kinder dann gebeten, sie sollen doch bitte ein kleines Motivationsschreiben aufsetzen, warum sie sich als Schulsanitäter engagieren möchten. Und wir werden jetzt aus der Klasse nach Rücksprache mit den Lehrkräften auch 6 Schüler und Schülerinnen auswählen. Und die werden dann von mir noch weiter ausgebildet, mit dem Ziel, dass sie so in 1-2 Monaten dann aktiv Dienst tun können. Das heißt, großer Erste-Hilfe-Kurs, der jetzt ja nur noch einen Tag dauert. Wir haben es hier auf 2 Tage aufgeteilt. Und sie werden dann noch Fortbildungen bekommen von mindestens 10-12 Unterrichtseinheiten und dann auch noch mal eine kleine Prüfung machen. Und dann lassen wir sie auf die Menschheit, sprich ihre Mitschüler, los.
Jetzt habe ich mich gerade mit denen unterhalten. Die sind alle top motiviert und sagen auch, ja, ich will helfen. Wenn irgendwo jemand Hilfe braucht, werde ich mich engagieren. Aber wenn man jetzt so bei den Erwachsenen ein bisschen rumfragt, dann sagen auch ganz viele, die trauen sich einfach nicht. Glauben Sie, dass das sowas hilft, dass einfach mehr Leute sich engagieren?
100%ig. Also der Hauptgrund, warum wir als christliche Hilfsorganisation, als katholischer Verband überhaupt an einer staatlichen Schule Kurse geben, ist genau der. Wir wollen jungen Menschen Angebote machen, wo sie im Endeffekt an einer spannenden, interessanten Aufgabe wirklich auch Wertebildung erleben, Mitverantwortung für andere Menschen, einen bedürftigen Menschen annehmen, erkennen und die richtigen Schlüsse ziehen. Und der Hauptschluss muss dann immer sein, ich will helfen. Das wollen wir erreichen. Auch Teambuilding in der Gruppe, sich gegenseitig auszutauschen, miteinander zu arbeiten, Probleme auch gemeinsam zu lösen. Genau das ist der Grund, warum wir Schulsanitätsdienst machen. Und Menschen, die diese Qualitäten in sich entdeckt haben und erlebt haben, dass es Freude macht, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ehrenamtlich aktiv. Und damit schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir motivieren junge Menschen, ehrenamtlich tätig zu sein und erfüllen auch einen Auftrag in der Wertentwicklung.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie viele Schulsanitäter es überhaupt gibt in ganz Bayern. Machen da schon ganz viele Schulen mit oder könnten das ruhig noch mehr sein?
Ja, ich bin ja auch in meiner Rolle Koordinator der Schulsanitätsdienste der Malteser und aber auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst in Bayern. Und die bayerischen Hilfsorganisationen haben so einen Überblick. Also wir gehen davon aus, dass es mehr als 10.000 von uns betreute Schulsanitäter gibt. Wenn man sagt, an der Schule hat man so etwa 8 bis 15 Schulsanitäter an einer Schule aktiv, dann sprechen wir hier schon über eine Größenordnung von etwa 1.000 Schulen, an denen Schulsanitätsdienste gibt. Und es gibt auch noch Schulsanitätsdienste, die nicht von einer Hilfsorganisation betreut werden, wo es tolle, engagierte Lehrkräfte gibt, die sich da entsprechend einbringen.
Also ich bin heute an der Georg-Huber-Mittelschule in Grafing und habe mir jetzt Marco Sefke geholt. Der ist 14 Jahre alt, geht in die 8. Klasse und ist seit einem Jahr Schulsanitäter. Kannst du mir einfach mal ein bisschen erzählen, wie sieht das aus? Was sind das für Aufgaben, die du da hast?
Also sehr viele verschiedene Dinge, zum Beispiel Dienstplan schreiben, ja, Grundwissen und so.
Also wenn du jetzt einen Dienstplan schreibst, dann gibt's wohl auch Dienste. Was muss man in so einem Dienst alles leisten?
In der Pause stehen halt zwei verschiedene Schulsanitäter oben auf der Treppe und schauen halt, wenn was ist und sind dann halt zur Stelle, wenn irgendwas wäre.
Mhm. Und ist denn auch schon mal was passiert in deiner Dienstzeit?
Ja, also Schiffwunden oder ja, Schiffwunden eigentlich hauptsächlich.
Und jetzt bist du natürlich gut ausgebildet, hast einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das nutzt dir ja auch in deiner Freizeit. Hattest du schon mal einen großen Einsatz?
Ja, groß eigentlich jetzt nicht, aber meine Nachbarin ist halt gerannt und dann ist sie hingefallen und hat halt eigentlich wegen ihrer Hose geweint, nicht wegen der Wunde, da sie sich nicht drauf konzentriert, aber das war halt ein, ja, habe ich dann halt verarztet.
Nicht schlecht, wenn man diese Kenntnisse hat. Warum hast du dich entschieden, Schulsanitäter zu werden?
Weil es Spaß macht und ich gerne Leuten helfe.
Was macht daran Spaß?
Verschiedene Leute kennenzulernen, weil es ist ja auch lustig, mal die 6. Klassen oder 5. Klassen kennenzulernen, was die halt so sagen und so.
Was sagen denn deine Freunde dazu? Sind die auch Schulsanitäter oder finden die vielleicht, dass das ein bisschen Zeitverschwendung ist? Oder was sind so die Reaktionen, die du bekommst?
Meine Freunde freuen sich halt für mich und mein Team unterstützt mich ja auch und Felix und Sophie und jeder eigentlich.
Du hast vorher erzählt, ihr macht einen Dienstplan. Wie oft muss man denn da so ran in der Woche oder im Monat?
Also einmal in der Woche, also den ganzen Tag, 2 Personen immer.
Also im Prinzip opfert ihr ja eure Pause, oder?
Im Prinzip die Schulstunden eigentlich, aber das ist jetzt immerhin noch wert, dass man den anderen hilft.
Jetzt bist du total davon überzeugt, machst du auch Werbung, Schulsanitäter zu werden? Oder überzeugst du andere Leute, hey, macht mit?
Ja, also ein paar aus der Grundschule sind ja auch meine Freunde und die haben schon mal gesagt, ja, das ist cool. Und ich habe gesagt, ja, wenn ihr halt dann auf unsere Schule oder auf eine andere Schule geht, müsst ihr halt da schauen, ob es da einen Schulsanitäterbereich gibt.
Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch später, wenn man mal guckt, was du mal werden willst, so verschiedene Bereiche, die so ähnlich sind, also Sanitäter oder Arzt oder sowas. Hast du auch mal schon mal überlegt, in die Richtung was zu werden?
Ja, eigentlich Arzt nicht, aber eher Rettungssanitäter.
Falls noch jemand überlegt, ob er so einen Job als Schulsanitäter antreten möchte, was wären so deine überzeugendsten Argumente?
Weil es Spaß macht und den Leuten helfen, ist einfach faszinierend, wie man denen helfen kann und dass sie danach dann auch glücklich sind. Und das ist halt dann ein gutes Gefühl.
Vielen Dank erstmal. Und dann musst du jetzt, glaube ich, wieder zum Dienst?
Nee, ich muss jetzt in die Klasse dann.
Vielen Dank an Marco Sefke.
Ebenso.
Einfach Leben heute mit den Themen Schulsanitäter und Erste Hilfe. An der Georg-Huber-Mittelschule in Grafing zum Beispiel werden schon 6. Klässler in Erste Hilfe ausgebildet von Felix Höpfel von den Maltesern. Und am Ende will er dann nochmal testen, was denn da auch wirklich hängen geblieben ist.
So, dann zeigen wir die Seitenlage nochmal jetzt mit der Julia hier als Patientin nochmal gemeinsam bitte. Und du darfst es einfach machen, so wie du es machen wolltest, Vanessa.
Vanessa guckt noch etwas skeptisch.
Einfach jetzt mal die normale Seitenlage nochmal zeigen.
Nach kurzem Überlegen geht sie die Schritte dann nochmal durch. Mit dem Ohr ganz nahe an den Mund der Patientin.
Die Patientin atmet, das ist super.
Dann müssen die Atemwege freigemacht werden.
Genau, der Kopf kommt dann im 90-Grad-Winkel nach oben.
Ab und an muss Felix Höpfel noch etwas nachhelfen.
So, und bevor du jetzt weitermachst, würde ich dich bitten, nimm mal die Brille runter, sonst tut's ja weh.
Den Rest schafft Vanessa spielend selbst.
Okay,
im Ernstfall wäre ein Verletzter nun so gesichert, dass er nicht ersticken kann. Wenn die Atmung aussetzt, ist eine Herz-Lungen-Wiederbelebung nötig. Die wird in der 6a jetzt gleich mit Defibrillator geübt. Den braucht man, wenn der Patient Kammerflimmern hat. Peter benutzt dazu zum ersten Mal in seinem Leben den Defibrillator und Sebastian versucht währenddessen, den Patienten wiederzubeleben.
Also zuerst muss ich ihn ansprechen. Hallo, hallo. Dann muss man ihn so leicht ein bisschen rütteln, ob er aufwacht oder so. Dann muss man ihn hier so nehmen am Kopf und ihn ein bisschen nach hinten tun. Dann muss man schauen, ob er atmet. Wenn er jetzt nicht atmet, dann muss man hier mit dem Handballen auf die Mitte von seiner Brust gehen und 30 mal so 5 cm mindestens tief, ja, so machen eben.
Selbstbewusst und mit viel Elan drückt Sebastian gleichmäßig auf die Puppe ein, dann zweimal beatmen. Peter öffnet den Kasten mit dem Defi.
Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Notruf veranlassen. Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen.
Schritt für Schritt wird derjenige, der das Gerät benutzt, angeleitet. Eigentlich braucht man dazu gar keine Vorkenntnisse.
Roten Handgriff ziehen, um Verpackung zu öffnen und Klebeelektroden entnehmen.
Peter klebt nach Anweisung die Elektroden auf die Brust der Puppe.
Achtung, Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Stopp wird vorbereitet. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Schock wurde abgegeben. 30 Herzmassagen und 2 Beatmungen abwechselnd durchführen.
Für Sebastian geht's jetzt wieder von vorne los, so lange, bis die professionelle Hilfe kommt. Jedenfalls, wenn es sich um einen Ernstfall handeln würde. Doch die Sechstklässler, die haben jetzt frei nach einem anstrengenden Tag. Doch würden sie sich auch wirklich trauen, im Ernstfall zu helfen?
Ja, ich würde schon was versuchen, etwas zu machen.
Ich würde eher überlegen, ob ich es dann mache. Aber wahrscheinlich werde ich es schon machen.
Erstmal schauen, was überhaupt passiert ist, ob er ansprechbar ist und mir vielleicht auch Erwachsenenhilfe holen.
Also, ich weiß es nicht, ob ich das beim Fremden machen würde, aber bei meinen Freunden auf jeden Fall schon.
Aber ich hoffe halt nicht, dass ich sowas im echten Leben jetzt benutzen, also machen muss. Weil sowas ist schon ziemlich erschreckend.
Felix Höpfel von den Maltesern ist zufrieden mit ihrer Leistung.
Und der Defibrillator ist eigentlich immer nur etwas, was etwas Gutes noch besser macht. Die eigentliche Leistung ist erstens zu erkennen, dass jemand wirklich hilfebedürftig. Also zu erkennen, da liegt nicht einfach einer nur rum und den Mut zu haben, hinzugehen. Und es hat auch in der ganzen Übung, in dem ganzen Drumherum jetzt wirklich toll bei euch geklappt.
An 2 Tagen werden die 6. Klässler in Grafing geschult. Einige von ihnen wollen das Thema Erste Hilfe aber noch intensivieren und Schulsanitäter werden. Diese sind dann ähnlich wie die Erste-Hilfe-Beauftragten in einem Unternehmen für die Sicherheit der Schüler verantwortlich. Unser Thema ist heute Erste Hilfe und Schulsanitäter. Mein Gast ist Felix Höpfel, der Landesausbildungsleiter für die Malteser in Bayern. Und der zweite Gast, der 14-jährige Schulsanitäter Marco Sefke, der ist schon wieder in den Unterricht verschwunden. Herr Höpfel, wie hat sich denn die Ausbildung von Schulsanitätern in den letzten Jahren entwickelt?
Also was die Möglichkeit angeht, Schulsanitätsdienste zu gründen, kann eigentlich nicht mehr sehr viel mehr passieren. Die Schulen sind motiviert. Sogar unser Ministerium hat den Wunsch geäußert, dass idealerweise jede Schule sowas haben sollte. Das ist eine Bekanntmachung von 2012. Und die Schulen wollen grundsätzlich und die Schüler wollen auch. Also die Bereitschaft, sich als Schulsanitäter zu engagieren, ist sehr groß. Wie bei allen Ehrenämtern ist es aber dann so, das Ehrenamt hat halt auch eine ganze Reihe von Hürden und Pflichten. Und wenn man dann regelmäßig im Pausenhof steht mit seinem Sanitätsrucksack und mit seiner Weste und eben nicht Fußball spielt oder mit der Freundin tratscht oder Volleyball spielt, dann fällt es einigen schon ein bisschen schwer. Und die brauchen dann durchaus wieder Motivation und Begleitung. Deswegen ist auch Schulsanitätsdienst nicht einfach nur ausbilden und weggehen, sondern immer wieder dabei sein, motivieren, begleiten. Und auch damit leben, dass man nicht immer alle erreicht und einige nach einer Zeit wieder aufhören. Das ist ihr gutes Recht. Sie sind Schüler.
Können Sie noch ein bisschen was zur Finanzierung sagen? Wo kommt das Geld her für die Ausbildung?
Also es gibt Gott sei Dank im Moment so ein paar Programme, die wir nutzen können. Zum Beispiel das Bundesinnenministerium hat über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Programm, an dem wir uns beteiligen als Hilfsorganisation und wo jetzt in Bayern 12.000 Schüler jedes Jahr kostenfrei in die Erste Hilfe ausgebildet werden können. Genau das nutze ich jetzt gerade hier in dieser Runde. Führt dazu, dass die Schüler erstmal überhaupt keine Kosten haben. Dann gibt es aber auch den Aufwand für eine regelmäßige Betreuung. Und da muss man sich dann als Hilfsorganisation oder auch als Lehrer arrangieren. Mit der Schulleitung, dem Förderverein, eventuell auch mit dem Sachaufwandsträger. Also man braucht, um eine Sache zu machen, Geld. Aber mit gutem Willen und ein bisschen Engagement kommt man da auch hin.
Und wie läuft die Zusammenarbeit mit den Schulen, mit den Schulleitern und den Lehrern, die sich auch engagieren?
Ich bin ja eigentlich selber noch in einer Situation, ich habe kleine Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, und man hat schon eine ganze Reihe von Vorbehalten gegenüber die staatlichen, die städtischen Lehrer, die Lehrer. Ich kann sagen, ich habe in der Tätigkeit als Koordinator Schulsanitätsdienst so viel engagierte, motivierte Lehrkräfte erlebt. Wir machen eine Fortbildung für Schulsanis am Samstag, zum Beispiel demnächst in Neustadt-Aisch. Am 16. April kommen wieder 300 bis 500 Schulsanitäter zusammen. Das sind wieder 40 bis 50 Lehrkräfte, die da in ihrer Freizeit auf ihre Kosten hinfahren und ihre Schüler begleiten. Das findet man, glaube ich, bei Teamleitern an Fließbänden der verarbeitenden Industrie eher nicht, dass sie mit ihrer Truppe am Samstag zu einer fachlichen Fortbildung fahren. Also die Bereitschaft der Lehrkräfte, die Motivation ist ganz häufig ganz hervorragend. Die Bereitschaft der Schulleitungen grundsätzlich auch, dass so eine Geschichte nicht nur Renommee bringt, sondern auch viel Arbeit, dämpft manchmal die Begeisterung ein bisschen und fordert uns, für mehr Motivation zu sorgen.
Aber das klappt offenbar.
Ja, es klappt und es macht richtig Spaß. Und man muss sagen, wir können im Moment als Hilfsorganisationen nicht immer die Nachfrage bedienen, weil wir als Hilfsorganisationen, ich spreche da ganz bewusst für alle, also für die Arbeiter im Samariterbund, die Johanniter, die Malteser, das Rote Kreuz natürlich auch, auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir haben mehr Nachfrage, als wir bedienen können, weil wir als Hilfsorganisationen halt auch einen Qualitätsanspruch haben. Wir wollen die Schüler gut ausbilden, sachlich aktuell. Wir wollen sie begleiten, wir wollen sie unterstützen, dass der Rahmen stimmt. Wir wollen sie beraten, ob das der Sanitätsraum ist, die weiteren Fortbildungen, die Betreuung und die Absprache mit den Lehrkräften. Und um das tun zu können, braucht man halt Menschen, die Zeit haben und Energie haben. Und davon haben wir auch nicht unbeschränkte Mengen.
Vielen Dank für die vielen Informationen an Felix Höpfel. Bei uns geht es heute um die Themen Erste Hilfe und Schulsanitäter. Gerade haben wir bei den Schulsanitätern und der Erste-Hilfe-Ausbildung an der Georg-Huber-Mittelschule in Grafing mal reinschnuppern dürfen. Doch wie sieht's denn eigentlich bei den Erwachsenen aus? Sind die auch noch alle fit in Erste Hilfe? Darüber reden wir in der nächsten Stunde bei Einfach Leben hier im Münchner Kirchenradio. Mein Name ist Andrea Wojtkowiak. Schulsanitäter und Erste Hilfe, darum geht es in dieser Ausgabe von Einfach Leben. Mein Name ist Andrea Wojtkowiak. In der ersten Stunde haben wir mal geguckt, wie fit denn schon Kinder und Jugendliche beim Thema Erste Hilfe sind. Jetzt schauen wir mal auf die Erwachsenen. Mein Kollege Christoph Matthies hat sich mal umgehört, wann so der letzte Erste-Hilfe-Kurs war.
1989.
Das ist ein bisschen her. Warum haben Sie seitdem nicht nochmal aufgefrischt?
Keine Notwendigkeit gesehen.
Vor 20 Jahren. Ist lang, ne?
Und seitdem mal über eine Auffrischung nachgedacht?
Ja, habe ich ins Auge gefasst, nur noch nicht umgesetzt.
Warum?
Aber, es kam nicht dazu. Kam einfach nicht dazu.
Habe ich nie gemacht. Nie. Ich bin ziemlich feig so für diese medizinische Sachen. Wenn ich Blut sehe, dann geht es mir schlecht und so. Aber ich weiß schon, eigentlich sollte ich das überwinden.
Erste Hilfe, wann war Ihr letzter Kurs?
Ungefähr vor eineinhalb Jahren.
Das ist nicht so lange her, das heißt Auffrischung ist für Sie wichtig?
Ich denke schon, ja. Wenn irgendwo was passiert und keiner hinkommen kann, wer soll sonst helfen?
Manchen ist es wichtig, bei anderen ist es schon 20 Jahre her. Und wie schaut es bei Ihnen aus? Ich spreche gleich mit meinem Gast Felix Höpfel von den Maltesern über dieses Thema hier bei Einfach Leben. Gerade haben wir in der Umfrage gehört, bei manchen Menschen liegt der Erste-Hilfe-Kurs wirklich schon viele, viele Jahre zurück. Felix Höpfel ist bei mir zu Gast. Er ist der Landesausbildungsleiter für die Malteser in Bayern. Machen Sie auch die Erfahrung, dass viele nicht freiwillig kommen?
Also grundsätzlich muss man sagen, wir unterscheiden tatsächlich in die Menschen, die kommen müssen. Und es gibt sehr viele bei uns in Deutschland, die als betriebliche Ersthelfer aktiv sind und deswegen einen Grundlehrgang machen und alle zwei Jahre eine Fortbildung. Und ganz kontinuierlich wie ein Uhrwerk. Und man kann nur sagen, jedem, der einen Notfall hat und einem betrieblichen Ersthelfer auf der Straße begegnet, der ist in besten Händen. Weil da erleben wir ganz viele motivierte, engagierte Menschen. Dann gibt es Menschen, die den Kurs machen, weil sie einen Autoführerschein benötigen. Und die werden dann diesen Kurs in vielen Fällen nur einmal machen. Aber sie haben ihn wenigstens gemacht. Dann gibt es junge Menschen, die die Jugendleiterkarte haben und diesen Schein auch alle zwei Jahre auffrischen müssen. Da ist man auch in besten Händen. Bei Sportübungsleitern, Deutschland hat ein ganz ausgefeiltes Regelwerk, wer diesen Kurs immer wieder wiederholen will und muss. Und da ist man in guten Händen. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die vielleicht keinen Führerschein haben oder den Führerschein, ja, in meinem Fall ist der Führerschein gute 30 Jahre her. An meinen Führerscheinkurs erinnere ich mich noch an den Duft des Raumes, weil es ein Kellerraum war und nicht so toll. Aber ansonsten kann ich mich an praktisch nichts mehr erinnern, außer dass ich mich bei der Beatmung vor der Maske geekelt habe. Sonst weiß ich nichts mehr. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass es uns gelingen muss, Menschen auch zu motivieren, lebensrettende Fähigkeiten einfach zu erwerben. Und dafür kann ich nur auch werben. Erste-Hilfe-Kurse sind heute keine muffigen, langweiligen Veranstaltungen, sondern es sind Bildungsmaßnahmen, in denen man gemeinsam mit anderen Leuten auch Spaß hat, wo es auch mal humorig zugeht, wo man ganz, 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 ganz viel übt und wo auch heute kein Referent mehr sich vorne wichtig macht, sondern wo die Teilnehmer zu Wort kommen und wo die Teilnehmer sich selbst auch im Kurs mit einbringen können und sollen.
Erste Hilfe, darum geht's heute bei uns und wir haben schon drüber gesprochen. Bei vielen ist der letzte Kurs schon lange her. Doch eigentlich wäre es ja wichtig, so einen Kurs von Zeit zu Zeit zu wiederholen, denn es ändert sich ja immer mal wieder was. Felix Höpfel von den Maltesern ist mein Gast. Was ist denn so aktuell der Stand der Dinge?
Also man muss schon sagen, dass sich etwa alle 5 Jahre etwas ändert. Und zwar schwerpunktmäßig bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung, bei der Reanimation. Da haben wir ein zentrales Gremium, was letzten Endes für die Medizin die Regeln entwirft, nach denen eine gute, erfolgreiche Reanimation läuft. Das passiert alle 5 Jahre, ist jetzt gerade 2015 im Oktober vom Europäischen Rat für Wiederbelebung entsprechend veröffentlicht worden auch. Und es bedeutet, muss man jetzt sagen, für die Laien-Ersthelfer erstmal nichts. Ganz große Veränderungen gab es 2005, da wurde eine neue Seitenlage eingeführt, da wurde auch in der Herz-Lungen-Wiederbelebung ein anderer Rhythmus eingeführt. Also heute, wenn man einen Menschen beatmet, dann macht man erstmal 30 Mal Herzdruckmassage und dann 2-mal die Beatmung. Das war vor 10 Jahren noch anders, diese Dinge ändern sich. Dann hat sich vor 10 Jahren auch die Seitenlage wirklich radikal geändert. Heute ist die Seitenlage unendlich viel einfacher, schneller zu machen. Und ist damit für alle ein großer Vorteil, die auch Gewichtsunterschiede haben. Also wir haben eine Veranstaltung im Bayerischen Landtag gemacht, da hat ein kleiner Schüler, der nicht mehr wie 1,50 Meter groß war und höchstens 35 Kilo gewogen hat, unseren Staatsminister Herrmann, den Innenminister, in die Seitenlage gewuchtet. Und wenn der das geschafft hat, bei dem Gewichtsunterschied schafft es jeder.
Aber was ist jetzt mit den Menschen, die nicht auf dem neuesten Stand sind? Machen die dann eher was kaputt oder sollten die trotzdem helfen?
Also grundsätzlich ist mir als Ausbildungsleiter bei meinen Ausbildern mit Abstand am wichtigsten, dass sie in ihren Kursen die Motivation zum Helfen vermitteln. Alles andere ist zweitrangig, weil ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch, der mit gesundem Menschenverstand und offenem Herzen an einen Verletzten herantritt, viel mehr richtig als falsch macht. Also wirklich beide Dinge. Also sein Hirn einschalten, aber auch sein Herz mit zur Verfügung haben und drüber nachdenken, was würde dem jetzt wehtun, was würde dem jetzt nicht wehtun. Und damit kann man schon ganz, ganz viel erreichen.
Aber wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, ich habe aber Angst zu helfen, wie nehmen Sie denen diese Angst?
Also auf der einen Seite hilft üben. Einfach die Sachen mal machen. Und zwar bei einem gesunden Menschen mal die Seitenlage zu machen und dann von dem zu hören, dass es gar nicht wehtut. Das motiviert einem dann auch und gibt einem Kraft und Mut, es auch mal einem Verletzten zu tun. Und das andere ist, ich glaube, der erhobene Zeigefinger ist grundsätzlich keine gute Maßnahme und keine Hilfe. Wenn ein Teilnehmer Angst hat, wenn ein Mensch Angst hat, Hilfe zu leisten, weil er kein Blut sehen kann, weil er einfach sich von der Situation überfordert fühlt, dann ist er aber vielleicht gut in der Lage, einen ordentlichen Notruf abzusetzen. Oder einfach mal die Situation zu erkennen und zu erkennen, dass da nicht einfach nur jemand, man sagt ja häufig, da liegt nur ein Betrunkener, warum soll ich helfen? Und derjenige, der mit offenen Augen und Herzen durch die Gegend geht und erkennt, dass es ein echter Notfall ist, der hat schon einen ganz, ganz großen Schritt getan. Und wenn er dann nur einen Notruf absetzt und andere Leute zum Helfen motiviert, dann ist es auch ein unendlich wichtiger Beitrag.
300.000 Verkehrsunfälle gibt es allein in Bayern jedes Jahr. Und wer an einen solchen Unfallort kommt, der ist gesetzlich dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Doch nicht jeder weiß auch, wie das geht. Von den Maltesern ist mein Gast heute Felix Höpfel. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen bei der Erste-Hilfe-Ausbildung aus?
Also bei den Maltesern sind die Zahlen, muss man sagen, die letzten 5 Jahre stark steigend. Wir bilden im Moment pro Jahr in Bayern etwa 75.000, 76.000 Menschen aus. Und wir haben jetzt so Steigerungen von etwa 10% pro Jahr gehabt. Also wir kommen von vor 5 Jahren von etwa knapp 50.000 und liegen jetzt bei gut 76.000. Die Motivation der Teilnehmer ist groß. Also wir haben in den großen Städten tatsächlich mehr Nachfrage, als wir Kursangebote im Moment bieten können. Und man muss auch dazu sagen, das sind Lehrgangsangebote. Wo kriegt man denn, ich nenne jetzt einfach nur mal den Preis, den die Berufsgenossenschaft auch veröffentlicht hat, wo kriegt man denn für eine neuen Unterrichtseinheit währende, lebensrettende, fachlich versierte, methodisch gut aufbereitete, unterhaltsame Schulung für 30 Euro?
Da müsste man ein bisschen überlegen. Andere Schulungen kosten da deutlich mehr. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, stimmt, mein Erste-Hilfe-Kurs ist auch schon ziemlich lange her, wo wendet er sich am besten hin?
Also ich glaube, Sie können ganz bedenkenlos einfach sich an eine Suchmaschine wenden und dort einfach das Wort Erste-Hilfe-Kurs und Ihre Ortschaft eingeben. Dann finden Sie auf jeden Fall viele verschiedene Angebote. Wenn Sie einen Malteser-Kurs suchen, können Sie auf malteser-kurse.de immer Online-Kurse anschauen, können die Kurse auch online buchen. Prinzipiell haben, glaube ich, alle großen Hilfsorganisationen solche Werkzeuge heute da. Und ich glaube, da ist man dann immer gut aufgehoben.
Vielleicht nochmal zu der Hilfsbereitschaft an sich. Haben Sie so in den letzten Jahren mitbekommen, dass sich da was verändert hat in der Gesellschaft? Oder würden Sie sich noch mehr wünschen, noch mehr Engagement, noch mehr Einsatz wünschen?
Wir haben wirklich keine verlässlichen, belastbaren Zahlen, was die Einsatzqualität und Häufigkeit von Ersthelfern angeht. Wir hören von unseren betrieblichen Ersthelfern, die immer wieder zu uns kommen, stolz von ihren Maßnahmen, was sie getan haben. Da kann ich nur sagen, die Menschen, die heute betriebliche Ersthelfer werden oder als Ersthelfer aktiv sind, tun das auch, weswegen sie ausgebildet sind, und sie tun es gerne und mit Stolz. Was wir uns wünschen würden, wäre, dass auch Laien, die jetzt keine formelle Aufgabe in ihrer Firma oder in ihrer Pfarrgemeinde oder irgendwo haben, dass die doch bitte einfach so alle paar Jahre mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen und einfach mal üben, weil sie dann in einer Notsituation nicht gebremst sind, sondern wirklich Motivation und Kenntnisse haben und wirklich auch Leben retten können. Weil das fehlt tatsächlich. Wir wünschen uns das schon immer, dass man regelmäßig mal so einen Kurs auffrischt. Aber man muss sagen, die Realität ist immer noch die, man macht einen Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein. Und dann, wenn man Kinder kriegt, macht man, ganz egal ob Vater oder Mutter, dann einen Erste-Hilfe am Säugling- und Kleinkind-Kurs. Und dann macht man wieder lange nichts.
Erste Hilfe, unser Thema heute bei Einfach Leben. Wir wollten mal wissen, wie fit sind denn die Münchner bei diesem Thema? Was würden Sie machen, wenn Sie an einen Unfallort kommen?
Absichern und versuchen, Erste Hilfe zu leisten mit dem, was ich noch könnte.
Haben Sie denn die Nummer vom Notarzt parat?
112.
Dann würde ich das Ganze erstmal mir anschauen, versuchen, eine verletzte Person in eine stabile Seitenlage zu bringen. Das weiß ich noch, wie das funktioniert.
Ich würde nie einen verletzten Körper bewegen, weil ich denke, das ist nicht richtig.
Also ich hoffe einfach mal, dass meine Psyche da nicht versagt und ich nicht vor lauter Angst irgendwie nicht handeln kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich Menschen helfen kann, wenn sie es brauchen.
Und möglichst Leute anhalten und um Hilfe bitten. Vielleicht ist dann auch jemand dabei, der sich schon ein bisschen besser auskennt als ich in Erster Hilfe.
Unsicherheit spielt doch eine Rolle, aber viele Menschen wollen auch helfen im Fall der Fälle. Welche Tipps gibt es denn vom Profi für alle die, die noch etwas zögern?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, sich auch nochmal klar zu machen, wie setze ich einen Notruf ab? Es hat sich an den Nummern ja auch was geändert. Ich nenne jetzt auch gar keine falschen mehr, sondern ich sage einfach nur noch 112. Also wenn man heute einen Notruf absetzen will, benutzt man nur noch diese Nummer und dann wird man mit einer integrierten Leitstelle verbunden und hat sozusagen Rettungsdienst und Feuerwehr an einem Telefon. Das kann Leben retten. Nicht lange Polizei, Dritte oder Vierte anrufen, sondern direkt 112. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Rat. Wir machen heute keine komplizierten diagnostischen Maßnahmen mehr. Wir überprüfen letzten Endes nur, ob jemand bei Bewusstsein ist und ob jemand noch atmet. Und die Atemkontrolle, da gibt es auch einfach einen ganz einfachen Trick, den Kopf überstrecken, das heißt 2 Finger unter das Kinn, eine Hand an die Stirn, den Kopf leicht nach oben drehen, achtsam natürlich, und dann seinen eigenen Kopf über das Gesicht des Patienten halten, in Richtung Magen schauen, und dann kann ich feststellen, ob der Mensch noch atmet. Ganz einfache Maßnahme, war früher alles viel komplizierter. Und die dritte Maßnahme, die man einfach sich gut merken kann, die Seitenlage, die ja früher mit vielen Handgriffen zu tun war, ist heute ganz einfach. Man kniet sich neben den auf dem Rücken liegenden Patienten, nimmt die Hand, die bei einem ist, im 90-Grad-Winkel nach oben Richtung Kopf. Die gegenüberliegende Hand legt man an die Wange und dann zieht man den Patienten, indem man am Oberschenkel des abgewandten Beins zieht, den Patienten zu sich rüber. Und dann liegt er schon einigermaßen stabil, dann kann ich noch schauen, dass der Kopf schön überstreckt ist und dann habe ich einem Patienten, der bewusstlos ist, die Atmung gesichert und verhindert, dass er zum Beispiel Dinge, die aus dem Magen austreten, erbrochen ist, dann wieder anatmet. Das sind drei Sachen, die ganz toll sind und die man ganz schnell erlernen kann und die auch Spaß machen zu lernen.
Also kurz zusammengefasst, 112 wählen, gucken, ob der Mensch noch lebt und die stabile Seitenlage.
Genau.
Das kann eigentlich jeder.
Das kann tatsächlich wirklich jeder. Das können auch Kinder. Und ja, ich habe es heute hier gesehen, 6. Klasse, die sind ja teilweise nicht sehr schwer. Ich habe 2 Schüler gefragt, was sie wiegen. Der eine meinte 32 Kilo. Und alle Maßnahmen, die wir im Erwachsenen-Erste-Hilfe-Kurs machen, können die auch schon ziemlich gut.
Also die Ausrede, ich kann nicht, gilt bei Erwachsenen auf gar keinen Fall mehr.
Genau, die sollten auf jeden Fall den Mut haben, einen Notruf abzusetzen und sich dem Patienten zuzuwenden.
Ich danke Ihnen herzlich, Felix Höpfel von den Maltesern, für das Gespräch und für die aufmunternden Worte.
Aber sehr gerne. Viel Erfolg.